Ja, ich konnte es nicht mehr hören. Als ich mich vor 35 Jahren bekehrt hatte, das geschah damals im Kontext, im Umfeld von Ecclesia-Gemeinden im Nürnberger Raum. Ich komme ja aus dem Fränkischen, aus der Ecke Nürnberg, Erlangen, Fürth. Und da war dieses Thema Wiederkunft des Herrn ein ganz präsentes. Also das war damals ganz erstaunlich, speziell der Gemeindeleiter der Nürnberger Gemeinde damals, der hat fast jede Predigt hat er über Israel, über die Wiederkunft gestaltet und ich konnte es fast nicht mehr hören. Aber was hat die Geschwister der damaligen Zeit in den 80er Jahren, also schon eine Zeit lang her, 35 Jahre ungefähr, was hat die bewegt, die Wiederkunft des Herrn so nah zu erwarten? Also es gab ja dann auch etwas extremere Bewegungen und Ansichten, die fast gar nicht mehr den jungen Leuten empfohlen hat, in eine Ausbildung zu gehen. Der Herr kommt doch sowieso bald. Ich weiß nicht, wer sich erinnert aus der Zeit. Also die Naherwartung war bei vielen ganz, ganz präsent und ganz übermächtig. Jetzt sind wir 35 Jahre später. Der Herr ist nicht so nah gekommen, wissen wir heute. Und wenn wir uns das Thema angucken, wo stehen wir heute, habe ich mich gefragt. Beziehungsweise viele unter uns spüren, dass wir dem Ganzen ein ganzes Stück näher gekommen sind. Die Uhr hat sich weitergedreht, es haben sich Entwicklungen ergeben, in der letzten Zeit auch speziell, die uns darauf hinweisen möchten, wir sind etwas weitergekommen. Und wenn wir uns die erste Bibelstelle heute angucken, Matthäus 16, Vers 3, da sagt der Jesus auch über das Aussehen des Himmels, wisst ihr zu urteilen über die Zeichen der Zeit, aber könnt ihr nicht urteilen. Ja, auch die damaligen Christen oder die damaligen Jünger und Nachfolger und speziell auch die anderen Zuhörer, die Pharisäer und wer auch immer da Jesus zugehört hat, viele von ihnen hatten diese Zeichen der Zeit damals nicht erkannt. Es war ja etwas ganz Besonderes, dass Jesus, dass Gott selbst auf die Welt gekommen ist. Jesus hat vollmächtig gepredigt, er hat Zeichen und Wunder getan und sie haben ihn nicht erkannt, steht auch im Johannesevangelium im ersten Kapitel. Die Seinen nahmen ihn nicht an, also sein Volk Israel. Ja, die Naherwartung der Wiederkunft Jesu gab es dann auch in der Apostelgeschichte schon letztendlich ab Gründung der Gemeinde. Es gab immer wieder Christen in der ganzen Kirchengeschichte, die ihn sehr nah erwartet hatten, dass er wiederkommt. Aber es war in dieser ganzen Kirchengeschichte offenbar noch nicht so weit. Wir haben uns gestern eben so ein bisschen angeguckt, die Zeichen, die uns heute überlegen lassen und darauf hinweisen, dass wir dem Ganzen schon etwas näher gekommen sind. Und ich will uns mal so ein bisschen mit hineinnehmen. Die Maria hat ja vorhin gelesen aus Matthäus 24, hat uns da schon so dieses Bild, diesen Zusammenhang auch vorgelesen. Jesus war mit seinen Jüngern am Tempel und dann später gegenüber des Tempels, gegenüber auf dem Ölberg, auf dem Hügel gegenüber dem Tempel. Und Jesus hat ihnen nur vorhergesagt, kein Stein wird auf dem anderen bleiben. Alles wird zerstört werden. Und die Jünger fragen ihn dann, als er mit ihnen dann allein war, was wird das sein? Sie fragen ihnen nach drei Ereignissen und nach den Zeichen dafür. Wann geschieht die Zerstörung des Tempels, war die erste Frage. Sie bezogen sich auf die Ankündigung Jesu, dass eben kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Dann fragten sie ihn nach der Wiederkunft, wann wird dein Kommen sein? Und dann fragten sie ihn, wann wird das Zeitalter vollendet sein, also das Ende der Welt. Das sind drei Ereignisse. Und Jesus hat auch darauf hingewiesen, er hat ihnen damit eine Ankündigung gegeben auch. Die Jünger haben ihn ja ganz konkret auch gefragt nach Zeichen. Und sie hatten auch die Erwartung ganz offensichtlich, dass Jesus und somit auch uns, die Gemeinde, dann nicht im Unklaren drüber lassen wird, wann es soweit sein wird letztendlich. Und ich will uns mal auf die erste Frage mal hinlenken, gedanklich. Und zwar, Jesus hat sie in der Parallelstelle in Lukas 21 da etwas genauer noch drüber auch unterrichtet oder ihnen auch genauer noch da Hinweise gegeben. Da steht in Lukas 21, vor diesem allen, also vor der Zerstörung des Tempels, er bezog sich mit dieser Stelle auf diese Zerstörung des Tempels, vor diesem allen werden sie aber Hand an euch legen und verfolgen und werden euch überantworten, den Synagogen und Gefängnissen und euch vor Könige und Statthalter führen, um meines Namens willen. Und das war die erste Ankündigung, die auch tatsächlich so wörtlich eingetroffen ist, denn die erste Christenverfolgung, wie wir auch aus der Apostelgeschichte wissen, die fand ja tatsächlich statt, indem die Juden die ersten Christen verfolgt haben. Christian Marschall letzten Sonntag hat ja das auch ein bisschen erläutert und darauf hingewiesen, dass es da eben zwei Gruppen gab, die jüdischstämmischen Christen und die griechischstämmigen Christen. Und die hat er auch berichtet darüber, dass eben speziell die griechischstämmigen Christen eben Gegenstand dieser ersten Christenverfolgung waren. Also wir lesen es an der Geschichte, die über Stephanus berichtet wird. Ne, Stephanus war ja der erste Märtyrer und das waren damals die Juden, also die eigenen Volksgenossen, die Ursache dieser ersten Christenverfolgung waren. Und Jesus sagt dann weiter, kündigt weiter dann in Lukas 21, Vers 20 an, wenn ihr aber sehen werdet, dass Jerusalem von einem Heer belagert wird, dann erkennt, dass seine Verwüstung nahe herbeigekommen ist. Und noch in diesem Zusammenhang auch Lukas 19, 43 und 44, denn es wird eine Zeit kommen über dich, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du besucht worden bist. Jesus spricht hier über Jerusalem und über die Bewohner Jerusalems. Und es war tatsächlich so, dass wir auch in der Geschichte nachlesen können. Da gab es einen römischen Geschichtsschreiber, der das etwas genauer auch berichtet hat. Und es war tatsächlich so, dass Jerusalem belagert wurde seit 66 nach Christus. Es gab da einen Aufstand gegen die Unterdrückung durch die Römer. Und die Römer kamen dann mit einem großen Heer und haben diesen Aufstand brutal oder haben angefangen, diesen Aufstand brutal niederzuschlagen. Und viele haben sich dann nach Jerusalem geflüchtet. Man geht davon aus, dass es so über 1 Million Menschen dann in Jerusalem sich zurückgezogen hatten. Und nach menschlicher Logik wäre es eigentlich sehr sicher gewesen dort. Es war eine ganz fest befestigte Stadt mit 3 Stadtmauerringen. Und es schien auch so, also die Israeliten, die Juden damals, sie konnten auch den ersten Angriff so fast schon auch abwehren. Und es schien damals, dass Jerusalem wirklich eine sichere Burg wäre. Und es kam dann so, dass im Jahre 68 dann in Rom Kaiser Nero Selbstmord beging und Vespasian, also der römische Heerführer damals, der da vor Ort das Heer in Juda angeführt hatte, in Judäa, der ging dann nach Rom, um seinen Anspruch auf den Kaiserthron geltend zu machen. Und das heißt, in dieser Zeit, 68 bis 70 nach Christus, war es dann tatsächlich so, dass diese Belagerung der Römer eine Pause sozusagen einlegte. Und die Christen damals, die Jesu Rede kannten, was wir vorhin gelesen hatten, die Christen haben sich daran erinnert und haben das zum Anlass genommen, um tatsächlich aus Jerusalem gegen alle Vernunft diese sichere Stadt zu verlassen, haben sich zurückgezogen und sind nach Jesu Anweisung in die Berge gegangen und sind geflohen. Und es kam dann tatsächlich so, dass im Jahre 70 dann der Sohn Vespasians, Titus, diese Belagerung wieder aufgenommen hat und wie es da eben steht in dieser Bibelstelle, einen Wall, einen kilometerlangen Wall um Jerusalem errichtet hat und die Stadt quasi ausgehungert hat. Innerhalb von 2 Monaten kam es zu einer Hungersnot, zu fürchterlichen Szenen. Es sind keine Lebensmittel mehr rein und rausgekommen und die Juden mussten sich letztendlich ergeben dann. Und das hat dazu geführt, dass eben zwischen dem Jahr 70 und 1948 es keinen jüdischen Staat mehr gab. Die Juden wurden, wie vorhergesagt, in alle Welt zerstreut. Und die Juden erlitten auch in dieser Zeit immer wieder Verfolgung und Unterdrückung. Gott hat das an vielen Stellen in seinem Wort vorausgesagt, dass er sie ja mit Schwert, Hunger und Pest und so weiter, wir kennen die Geschichte, denke ich, zu Genüge, die ihnen angetan wurden. Ja, kommen wir nun zu der zweiten Frage. Wann wird die Wiederkunft sein? Das war ja die zweite Frage. Und was sind die Zeichen für die Wiederkunft? Und da will ich uns mal mit hineinnehmen. Ich habe da ja gestern noch aus dem Internet ein Gemälde ausgegraben. Wir haben das gestern noch ausführlicher auch betrachtet. Es geht um diese 4 apokalyptischen Reiter, die man sehr gut dieser Bibelstelle aus Matthäus 24 zuordnen kann. Wir werden es gleich sehen. Ich werde diese Gegenüberstellung oder diese Zuordnung noch ausführlicher betrachten. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt. Ganz oben in diesem Bild, man hat es wahrscheinlich optisch nicht sehen können, da ist das Lamm Gottes ganz oben. Über all dem steht das Lamm Gottes. Und ich will vorausschicken, und es ist auch verschiedentlich schon gesagt worden, die Offenbarung war keine Botschaft der Katastrophen für die Christen, sondern es war eine Botschaft des Trostes und der Ermutigung, der Auferbauung, denn Gott hat den Sieg am Ende. Das ist die Hauptbotschaft der Offenbarung. Und hier das Lamm Gottes, das hier ist ein Buch in dem Gemälde, es war eigentlich, denke ich, eher eine Schriftrolle auch, die mit 7 Siegeln versiegelt war. Und Johannes, der Schreiber der Offenbarung, er weinte ja, weil niemand für würdig befunden war, diese Schriftrolle zu öffnen, dieses Buch zu öffnen. Er weinte, es ging ihm nahe und nur das Lamm Gottes, also Jesus, war würdig, das zu öffnen. Und wenn wir jetzt hier weitergehen, das erste Siegel, was das Lamm öffnet, steht für den ersten Reiter. Und da heißt es, und ich sah und siehe ein weißes Pferd, und der darauf saß, hatte einen Bogen und ihm wurde eine Krone gegeben und er zog aus sieghaft, um zu siegen. Der erste Reiter der Offenbarung. Und wir können das recht gut zuordnen, denke ich, wir werden es gleich sehen, auch bei den anderen Reitern, mit diesen Stellen eben aus Matthäus 24, wo es heißt eben, viele werden kommen in meinem Namen und werden sagen, ich bin der Christus und werden viele verführen. Der weiße Reiter, man kann vielleicht annehmen, und viele haben das auch in der Geschichte getan, dass dieser weiße Reiter für Christus selbst stehen würde, das passt aber nicht, wenn man genau hinguckt. Erstens mal sind diese apokalyptischen Reiter ja Zeichen und stehen stellvertretend für Gericht letztendlich. Und da passt Jesus letztendlich nicht mit hinein. Aber auch die Beschreibung dieses ersten Reiters, der auf dem weißen, leuchtenden Pferd sitzt, passen nur zum Teil eben. Diese weiße Farbe passt schon auf Jesus und auch die Siegeskrone. Aber die Siegeskrone, wir haben es gestern auch gehört, die wird diesem Reiter auf diesem weißen Pferd verliehen. Also er hat sie nicht aus eigener Autorität, sondern sie wird ihm verliehen. Und auch der Bogen, im Griechischen steht da Toxon, toxisch, dieses Fremdwort giftig, steckt damit drinnen, dieser Bogen, eine Distanzwaffe. Auch das ist kein Zeichen, kein Symbol oder keine Waffe, die unser Herr Jesus Christus hat, sondern Jesus hat das Schwert. Darum eben steht dieser erste Reiter für den Antichristen. Und das sehen wir, denke ich, also zum einen muss man natürlich festhalten, ich hatte es vorhin schon erwähnt, diese antichristliche, diese Haltung gegen Gottes immer wieder sich aufzulehnen, gegen Gottes eben aufzustehen. Da gab es schon viele Ereignisse in der Geschichte. Ne, auch schon in der Apostelgeschichte lesen wir, dass da auch sich Menschen da eben aufgeführt hatten oder aufgetreten waren als Antichrist oder als Christus, als Messias. Aber es sind alles falsche Christusse gewesen. Und ja, man kann schon, denke ich, heute es so einordnen und einsortieren, dass diese Verführung, die wir heute sehen und erleben, dass diese Verführung so mächtig und so global ist durch die ganzen Medien, die Möglichkeiten der Verführung der Menschen sind so angewachsen, auch die Möglichkeiten durchzugreifen, auch auf die Bevölkerung über die digitalen Möglichkeiten. Ich denke, wir sind an der Stelle ein ganzes Eck weitergekommen. Ja, wir sehen hier auf dem Bild eben ganz rechts war der Reiter auf dem weißen Pferd mit dem Bogen. Dann der nächste Reiter ist eben auf diesem feuerroten Pferd, Offenbarung 6, Vers 4. Und es kam heraus ein zweites Pferd, das war feuerrot. Und dem, der darauf saß, wurde Macht gegeben, den Frieden von der Erde zu nehmen, dass sie sich untereinander umbrächten, und ihm wurde ein großes Schwert gegeben. Wir haben es auch gesehen auf dem Bild, das Schwert. Es wurde ihm Macht gegeben, den Frieden zu nehmen, also Kriege und Aufstände, wie wir auch in Matthäus 24 lesen. Ihr werdet hören von Kriegen und Kriegsgeschrei. Erschreckt nicht, denn es muss geschehen. Und in Lukas 21 gibt es noch eine Parallelstelle, die spricht von Akakastasias, also von Auflösung aller bestehenden Ordnungen. Und ja, ich denke, viele von uns nehmen so Erschütterungen wahr, auch dass vieles, was bisher noch gegolten hat, ne, ich will nur ein Stichwort nennen, Versorgungssicherheit irgendwo, ne, dass das alles aufgelöst wird, dass sich das so ein bisschen in Auflösungsprozess befindet. Dass man an vielen Stellen merkt, da wird für Chaos gesorgt, statt für Ordnung, für Sicherheit. Und Kriege, gut, wir sind jetzt konfrontiert mit dem Ukraine-Krieg. Kriege gab es auch schon immer. Aber die globalen Möglichkeiten, globale Aufstände und Kriege, denke ich, die sind wie jetzt wie noch nie. Der dritte Reiter sitzt auf dem schwarzen Pferd, wie wir hier sehen. Und in Offenbarung steht eben, und ab Vers 5, und ich sah und siehe ein schwarzes Pferd, und der darauf saß, hatte eine Waage in seiner Hand. Und ich hörte etwas wie eine Stimme mitten unter den vier Wesen sagen, ein Maß Weizen für einen Silbergroschen und drei Maß Gerste für einen Silbergroschen, aber dem Öl und Wein tue keinen Schaden an. In Matthäus nimmt Jesus darauf Bezug, oder das entspricht eben diesem dritten Reiter, es werden Hungersnöte und Erdbeben sein, hier und dort. Und auch da sieht man, denke ich, die Möglichkeiten, die Dimensionen heute sind wieder ganz, ganz globale, so würde ich es mal einsortieren. Ne, diese Stimmen der vier Wesen, die dann beschreiben eben das Maß Weizen für einen Silbergroschen, das war damals ein Tageslohn für einen normalen Arbeiter. Das heißt eben, dass eben die Grundnahrungsmittel, also Weizen steht für die Grundnahrungsmittel, dass die Grundnahrungsmittel für einen Tag, also das ein Äquivalent, also das gleiche, den gleichen Aufwand bedeuten, das gleiche Geld bedeuten wie ein Tageslohn. Aber Öl und Wein, die stehen für Luxusgüter, die sollen günstig bleiben. Na, man sieht heute eben so, wir werden ja konfrontiert auch damit, dass die Preise der Lebensmittel ansteigen, dass die Versorgungssicherheit auch über die Ukraine, die Auswirkungen des Ukraine-Kriegs und diese ganzen Unterbrechung der Logistikketten und so, dass die Versorgungssicherheit nicht mehr das ist, was sie mal war. Und es nimmt auch globale Ausmaße an. Wir haben gestern, jemand hat gesagt, durch diese ganzen Unruhen und Verwerfungen stehen bis zu 800 Millionen Menschen in der Gefahr, an Hunger zu sterben. Ja, es sind globale Ausmaße. Und das andere ist natürlich auch diese Umverteilung, diese Vermögensumverteilung, die heute passiert. All das, was wir so sehen, was eben durch die Großkonzerne vorangetrieben wird, das führt letztendlich nur dazu, dass das Vermögen sich von den einfachen kleinen Leuten akkumuliert und eben umverteilt wird auf ganz wenige Große, die unfassbare Geldmengen und damit unfassbare Macht anhäufen. Auch Erdbeben, da gibt es auch Statistiken, dass die Anzahl und die Intensität der Erdbeben immer mehr zunimmt. Da gibt es so Kurven, habe ich mal gesehen. Auch das ist, denke ich, beachtenswert. Und Seuchen, ja, auch die Dimension, die globalen Dimensionen von Seuchen sind ganz andere noch, als wie es früher war. Ne? Früher selbst die Pest hatte ja immer nur lokale, in Anführungszeichen, Auswirkungen. Aber das, was da heute ist, das ist so fast ja, global inzwischen geworden. Dann der vierte Reiter. Er sitzt auf einem Fahlenpferd und heißt Tod. Ich lese uns vor hier. Und ich sah und siehe ein fahles Pferd, und der darauf saß, dessen Name war der Tod. Und die Hölle zog mit ihm einher, und ihm wurde Macht gegeben über den vierten Teil der Erde, zu töten mit Schwert, Hunger und Tod und durch die wilden Tiere auf Erden. Und in Matthäus 24 kann man zuordnen, und sie werden euch der Bedrängnis überantworten, werden euch töten. Betraf jetzt in erster Linie natürlich die Jünger auch wieder. Aber auch die Parallelstelle aus Lukas 21, Vers 11, deutet darauf hin, dass es doch globale Dimensionen annehmen wird. Globale Schrecknisse und große Zeichen vom Himmel her. Na, zum einen eben auch Christenverfolgung ist vorhergesagt, aber auch Massensterben. Na, in der Stelle in Offenbarung steht ja der vierte Teil der Erde, es wären 2 Milliarden Menschen. In dieser Dimension ist es schier unvorstellbar, aber ich denke, mit den heutigen Ereignissen ist es dann doch wieder eher vorstellbar als in der ganzen Geschichte vorher. Aber Jesus sagt auch in Vers 6 in Matthäus 24, seht zu und erschreckt nicht, das alles muss geschehen, es ist noch nicht das Ende. Das alles, ab Vers 8, eben das alles ist erst der Anfang der Wehen. Es ist noch nicht diese endgültige Zeit, dieses Überhandnehmen des Bösen. Ne, er kündigt uns zwar an eben, ich hatte es ja schon genannt, dass wir auch als Christen unter Umständen auch in Bedrängnis kommen werden. Auch die inneren Konflikte unter den Christen können zunehmen, auch das ist angekündigt eben. Ich denke, wir haben gestern ein bisschen auch darüber diskutiert, es wird sich schon entscheiden, ob man wirklich zum Herrn und zu seinem Wort ganz klar steht oder ob man Kompromisse eingeht. Ich denke, da wird sich schon irgendwo so eine Trennung ergeben dann, ne, dass die einen wirklich in dieser Liebe bleiben werden, nah an Jesus bleiben werden und andere dann eben Kompromisse eingehen werden, dass die Liebe erkalten wird und dass sie eben nicht ausharren bis zum Ende, wie es hier steht. Und am Ende noch nennt Jesus auch dieses Zeichen, dass das Evangelium vom Reich Gottes in der ganzen Welt gepredigt werden wird zum Zeugnis für alle Völker. Und dann wird das Ende kommen. Ich will nochmal zusammenfassen, sind wir jetzt näher an dieser ersten Wiederkunft Jesu ist damit gemeint. Die zweite kommt ja erst dann später danach. Das wäre nochmal ein extra Thema, das wollen wir heute jetzt nicht weiter betrachten. Aber die erste Wiederkunft, Paulus beschreibt es ja dann auch ausführlich im Thessalonicher Brief, dass wir entrückt werden, in einem Augenblick, ne, dem Herrn entgegengerückt werden. sind wir diesem näher. Und ich denke schon, wenn wir jetzt im Vergleich zu 35 Jahren vorher anblicken, wie es sich entwickelt hat in den letzten 35 Jahren oder auch länger. Wir hatten eben genannt, dass eben Gott dabei ist, also das Volk Israel zu sammeln in Judäa, also in dem Stammland in Israel. Das war das erste große Zeichen, was eben seit 1948 ganz klar erkennbar ist und ein echtes Wunder ist, dass ein Volk, das nahezu 2000 Jahre verstreut war, sich so seine Identität bewahrt hat und so dafür gekämpft hat, auch wieder gesammelt zu werden in dem Land ihrer Väter. Das ist wirklich ein Wunder letztendlich. Dann eben diese globale mediale Verführung und Manipulation des Menschen, diese antichristliche Kraft, die so spürbar zunimmt, die Möglichkeit, dass es überregionale Regierungen geben kann, Unterdrückung der Menschen. Wir hatten es gestern auch so ein bisschen angesprochen aus China. Wenn wir da Berichte hören, wie die Christen dort gepresst werden, wie sie total überwacht werden und sich da Strategien überlegt haben, um sich trotzdem treffen zu können. Also es gibt da ganz erstaunliche Berichte darüber. Aber die Macht, die da dahinter steckt, die ist wirklich, inzwischen hat inzwischen Ausmaße angenommen, die wirklich beachtenswert sind. Ne, auch die Möglichkeit von globalen Katastrophen, von Kriegen, von Seuchen hatten wir genannt. Und eben auch zuletzt eben, dass das Evangelium in der ganzen Welt gepredigt werden kann oder wird oder schon dabei ist. Wir wissen es nicht genau, wie weit das ist, was da Jesus genau damit gemeint hat, ob nur die Möglichkeit oder ob da nochmal eine besondere Bewegung damit verbunden sein wird. Wir werden sehen, denke ich. Jesus ermutigt uns, oder in dem Fall hier Paulus im Thessalonicher Brief, ermutigt uns, zusammenzustehen. Und zwar, er schreibt hier, euch aber lasse der Herr wachsen und immer reicher werden in der Liebe untereinander und zu jedermann, wie auch wir zu euch haben, dass euer Herzen stark und untadelig seien in Heiligkeit vor Gott, unserem Vater, wenn unser Herr Jesus kommt mit allen seinen Heiligen. Na, da schwingt das mit. Einmal die Nähe, die wir selber haben, zu Gott, zum Herrn in der Nachfolge, wie ernst wir es nehmen. Aber da schwingt auch natürlich mit die Liebe zu unseren Mitchristen untereinander und aber auch zu den Menschen, die außerhalb stehen. Das wünscht sich Paulus, dass das wachse im Hinblick eben auf die Wiederkunft unseres Herrn. Und in Lukas 21, Vers 28 steht dann noch, wenn dies alles anfängt zu geschehen, also das, was wir gerade betrachtet hatten, steht auf, wörtlich fasst Mut und erhebt eure Häupter, weil sich eure Erlösung naht. Und ich kann bezeugen, mich hat diese Beschäftigung mit dem Thema, hat mich ein Stück weit näher zu Jesus gebracht. Und sie erweckt in mir den Wunsch, sein Reich mitzubauen. Gibt es ja ganz schöne Bilder auch, ne? Diese Armee des Herrn zu stehen, letztendlich in der letzten Zeit. Also das muss einen noch irgendwie wirklich motivieren, herausfordern. Ja, also mich bewegt es letztendlich. Und wir haben gestern auch nochmal kurz drüber nachgedacht oder angesprochen und überlegt, wie können wir das praktisch werden lassen auch. Und wir sind dahin gekommen, dass wir überlegt haben, einen Arbeitskreis zu gründen, wie wir als Gemeinde oder als Christen, denen das am Herzen liegt, wirklich zusammenwachsen können, aber auch aktiv werden können nach außen hin, wie wir als Gemeinde für Oberramstadt ein Licht sein können, wie wir Oberramstadt dienen können. Wie auch immer, ne, Gott kann uns da Ideen geben. Ich denke, Daniel Masik hat ja in seiner Vorstellungsrunde da auch schon gesagt, er ist auch einer, der gerne da Ideen hat. Und ich denke, wir haben so viele Möglichkeiten, so viele Gaben, so viele Fähigkeiten, auch Netzwerke auszubauen, die schon da sind, Möglichkeiten wahrzunehmen, die da sind. Ich denke, da ist so viel Potenzial, so viel Möglichkeit da. Ich würde mir wünschen, dass sich da viele anschließen. Und Das Genaue müssen wir uns noch überlegen, auch gerade wenn dann Daniel da ist. Aber das wollen wir anpacken. Das wäre unsere Schlussfolgerung oder das, was wir so mitgenommen haben von gestern. Wirklich jetzt nicht untätig die Hände in den Schoß zu legen, der Herr kommt bald. Das ist überhaupt nicht die Botschaft, sondern er macht uns Mut. Er wird uns beistehen in dieser Zeit. Er wird bei uns sein. Er wird uns durchtragen, auch wenn es Schwierigkeiten geben wird. Aber ich möchte, dass uns der Herr bei der Arbeit findet, sozusagen. Ne? Amen.
Ja, das ist mir hier lieber mit dem Mikro, ist das blöd irgendwie. Wir gehen ja mal zu der Seite über diese Sardes-Predigt, die der Markus gehalten hat. Also, im Juli hat Markus Greiner zu uns gepredigt über Sardes. Und ich wollte hier ein paar Punkte zeigen, dass das nicht eine Einzelmeinung ist oder eine Einzelsache, sondern im August 2020 in meiner persönlichen Gebetszeit zu Hause hat Gott mir gezeigt, dieses Gebäude hier, in das wir eingezogen sind, und hat mir gesagt, das ist ein Sardes-Gebäude, eine Sardes-Gemeinde. Und er hat mich aufgefordert, hier mitzuarbeiten. Und der zweite Punkt ist, kannst du das nochmal aufwerfen? Ja. Der zweite Punkt ist, im Februar 2022 hatten wir im Neuland-Gebetskreis prophetische Eindrücke, Da war die Ulrike Lauer und die hat gesagt, werde wach und stärke das andere, das sterben will. Und dann kam danach die Predigt von dem Markus. Das heißt, wir haben hier wirklich von drei verschiedenen Personen zu drei verschiedenen Zeiten eine gleiche Botschaft von Gott. Und es gab hier das Bild von einem großen Blutstropfen, der über uns hing und eigentlich uns reinigen wollte. Ja, Jesu Blut, das uns reinigen soll. Aber wir haben gewartet und es konnte nicht kommen, weil das da eingefroren war. Das war diese belebende Infusion, die nicht kommen konnte. Das war ein Bild von der Monika Cechovic. Und ein anderes Bild von ihr war, wir laufen hektisch aneinander vorbei und beachten uns kaum. Da ist also der Wunsch Gottes da, dass wir mehr aufeinander eingehen, dass wir uns besser kennenlernen. Und mein Eindruck während diesem Februargebetstreffen war, dass uns, nachdem wir das Neuland hier eingenommen haben, brauchen wir auch eine Neugeburt, ja, einen Neustart. Das ist hier wieder, das wieder losgehen soll, so wie das früher mal war vielleicht, ja. Ich erinnere da zum Beispiel an die glorreichen Zeiten in der Gemeindescheune. Da hat Familie Gunkel und Sudermann und viele andere, die haben da Gebetsnächte organisiert. Wir haben auch mal gefastet und solche Sachen gemacht. Dass da wieder so ein Feuer in den Gang kommt. Und das war ein Traum, den Gott mir jetzt im letzten Oktober gegeben hat. Gott will uns aus diesem Sardesschlaf aufwecken und will das Feuer des Gebets wieder in uns entfachen. Und Rainer hatte zum Beispiel den Eindruck, wir sollen in den Riss treten und eine Gebetskette bilden. Und dazu möchte ich euch einfach aufrufen und möchte mit euch zusammen darüber beten. Das ist eigentlich mein Wunsch, dass wir jetzt eine Gebetsrunde haben. Und ich will einfach jeden einladen, wen das jetzt berührt hat, dass er bitte aufsteht und ins Gebet geht. Und ich möchte da den Anfang dazu machen. Und wenn wir dann merken, dass alle Gebete gesprochen sind, dann kommen wir zum Schluss mit der Moni dann lieber dann. Oder dann schauen wir mal, wie wir zum Schluss kommen. Genau. Ja, Vater im Himmel, ich hätte noch so viel zu sagen gehabt, aber die Zeit ist so wichtig für alle Menschen. Und wir merken, dass die Zeit abläuft. Wir kommen dem Wiederkommen Jesu näher, mit jedem Tag und mit jedem Jahr. Und ich bete, dass hier in dieser Gemeinde das Feuer des Gebets wieder neu erwacht. Dass dieser kleine glimmende Docht, ja, diese kleine Kerzenflamme, dass die wieder auflodert und dass es zu einem großen, großen Feuer wird, das hier brennt und für alle sichtbar wird. Amen.